Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was bin ich froh, dass wir dieses Lied jetzt noch vor der Predigt gesungen haben. Das erinnert mich sehr an so manchen Sonntag, wenn mein Papa sich früh ans Klavier geschwungen hat und dann mal so ein Morgenchoral sang. Und manchmal war dieses Lied mit dabei. Da fühle ich mich jetzt in frühere Tage zurückversetzt. Freilich habe ich erst später den Gehalt dieses Liedes zu schätzen gelernt. Ja, möglicherweise müssen wir jetzt eine Anzeige als LKG Görlitz starten, eine große Werbeanzeige für die gesamte Stadt, möglicherweise für die jüngste Schlagzeugerin von Görlitz, Clara. Also das hat mir jetzt wirklich imponiert, ich habe noch nie so eine kleine Cajon gesehen, geschweige denn ein Mädel, was relativ im Rhythmus dazugeschlagen hat, wirklich cool. Manchmal, ja, lernt man dazu und wird immer wieder aufs Neue überrascht, das ist schön. Ich wurde tatsächlich auch überrascht, als ich eines Tages im Rahmen meines FSJs an einen Flughafen kam und dort Zwischenhalt machte. Und während ich mich so umschaute, sah ich auf einmal eine Person und dachte, Moment, ist das jetzt der, den man so aus dem Fernsehen kennt? Nee, ist er nicht. Doch, ist er, rannte schon eine andere Person hin und wollte ein Autogramm haben. Habe ich gedacht, stelle ich mich gleich mal an und frage, sagen Sie, ich bin ja eigentlich auch ein Fan. Können Sie mir auch mal zur Unterschrift geben? Oh, kann man das jetzt überhaupt halbwegs sehen? Könnte mal kurz hier vorne die Lampen vielleicht ein bisschen dimmen. Wer kennt ihn? Felix Magath, du liebe Zeit, was ist denn das für ein Typ? Manche, die die Fußball-Bundesliga verfolgen oder hin und wieder Nachrichten lesen, den Sportteil, die wissen, dass der aktuelle Fußballverein Hertha BSC vorm Abstieg steht und Felix Magath, die alte Fußball-Ikone, soll es nun reißen. Haben zwar gestern wieder verloren. Ja, soll nicht um Felix Magath gehen, aber ich fand das cool, als ich diese berühmte Persönlichkeit traf. Und ja, er sich tatsächlich Zeit nahm, ein Bild mit mir zu machen. Das war also im Jahr 2011, da war ich noch ein bisschen jünger, hatte noch ein bisschen krauses Haar. Ja, aber wenn man verheiratet ist, dann sagt einem die bessere Hälfte schon, was haarmäßig geht und was nicht. Muss ich sagen, gefällt mir so aber jetzt auch besser. Jemanden sehen bzw. eine Unterschrift wollen oder um eine gewisse Privataudienz bitten, da soll es auch in unserem Text heute gehen. Nachher stellen wir uns vielleicht bei der Clara an von Autogramm, bei Felix Magath war es ich. Wer wollte ein Autogramm von wem im unseren Text? Wir lesen gemeinsam Johannes 12, die Verse 20 bis 28. Johannes 12, 20 bis 28. Es geht um die Stunde der Wahrheit. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen nach Jerusalem, um während des Festes anzubeten. Diese Griechen gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war. Sie baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Herr, gib uns ein Herz für unser Wort. Ein Herz für dein Wort. Und ein Wort für unser Herz, von dir, dass wir neu bewegt werden. Amen. Jetzt wisst ihr es, um welche Leute es gibt, die eine Art Jens wollen. Es geht um die Griechen. Du darfst jetzt nochmal die Folie ein bisschen zurück machen. Wir gehen das Ganze jetzt nochmal Vers für Vers durch. Die Griechen wollen Jesus sprechen. Es ist nicht ganz klar, wer jetzt diese Griechen sind. Ja, also wahrscheinlich stehen sie sogar für die griechisch sprechende Welt im ersten Jahrhundert. Und für die Heiden, also für die Nicht-Juden allgemein. Ist interessant, zuvor hieß es ja, alle Welt läuft ihm nach. Wir müssen nochmal uns kurz die Situation vorstellen. Wir haben heute Palmsonntag und viele Juden sind aus ganz Israel extra zu Jerusalem gekommen, den Berg hochgelaufen, um das Passafest zu feiern, um sich an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Und sie haben von der Auferweckung des Lazarus gehört und sie haben gedacht, Mensch, wir wollen diesen Lazarus sehen, der da jetzt angeblich wieder leben soll und der ja nun wirklich tot war. Und wir wollen diesen Typen sehen, von dem man sagt, dass er Wunder tut und von dem man sagt, dass er diesen Lazarus auferweckt hat. Und witzigerweise sind jetzt auch Heiden dabei, nicht Juden, und die wollen Jesus sprechen. Wie mag das für die Jünger gewesen sein? Wenige Tage zuvor haben sie erlebt, wie Jesus mehr oder weniger vertrieben wurde, für vogelfrei erklärt wurde. Der hat jemanden von den Toten auferweckt, die laufen dem doch alle nach, das geht überhaupt nicht. Und als es dann eine Woche später soweit war, mit Palmsonntag, sagen wir heute dazu, da haben sie diesen Satz gesagt, untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Und während die Pharisäer sich zunehmend von Jesus verabschieden, eine Opposition bilden und sagen, der ist gefährlich, sind es offenbar einige Griechen und einige andere Nationen, einige Heiden, die nun Interesse an Jesus haben. Und die treten nun an einzelne der Jünger heran und wollen um Audienz bitten. Sie waren offensichtlich auch dem Glauben, dem jüdischen Glauben etwas näher gekommen, weil es von ihnen heißt, sie kamen hinauf, um während des Festes anzubeten, Gott zu begegnen. Vers 21. Sie gingen jetzt also konkret zu Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Man kann sich fragen, warum eigentlich Philippus? Vielleicht war das gerade der Erste, wo man dachte, jo, der hat irgendwie Verbindung mit diesem Jesus. Sprechen wir den mal an. Es könnte aber auch sein, dass sie zu Philippus gezielt gingen, weil der ein Grieche war. Philippus ist nämlich ein griechischer Name. Und da war die Verständigungsbarriere am geringsten. Wir möchten gerne Jesus sehen. Wir wollen nicht nur ein Wunder sehen. Wir wollen nicht nur mal schnell eine Heilung. Nein, wir wollen einfach Jesus sehen. Wir wollen wissen, was das für einer ist. Wir wollen ihm persönlich begegnen. Wir wollen mindestens ein Autogramm von ihm. Philippus ist vielleicht mit der Situation überfordert oder er weiß genau, was er tut. Wir wissen es nicht genau, es wird nicht näher geschildert. Auf jeden Fall geht er zu Andreas. Und die beiden besprechen sich miteinander und gehen zu Jesus. Andreas. Wieso geht er zu Andreas? Ja, vielleicht geht Philippus zu Andreas, weil er wusste, der ist der Mann, ja, der schon mal jemand zu Jesus geführt hat. Nämlich den Petrus. Den Petrus, der dann zum Anführer der Jünger wuchs. Andreas, von dem nicht viel in der Bibel gesagt wird, aber der einmal einen kleinen Jungen, der 5 Brote und 2 Fische hatte, zu Jesus führte. Und das hat der Herr gebraucht, um viele Leute satt zu machen. Und eben der Petrus seinen Bruder zu Jesus führte. Und übrigens war Andreas auch ein griechischer Name. Ist es bis heute. Was sagt uns das? Oft können es auch Leute der zweiten Reihe sein, die Leute zu Jesus führen. Ja, die eine Art Beziehungsevangelisation betreiben. Andreas war nicht derjenige, der sich hingestellt hat und eine große Straßenpredigt gehalten hat. War nicht der, der zu 500 Leuten gesagt hat, Leute, das ist der Messias, auf den ihr schon so lange wartet. Der gewaltige Reden und Predigten geschwungen hat. Nein, er war der Hintergrundmensch, aber der gefehlt hat, wenn er nicht dabei war und der auch zum engsten Kreis der Jünger gehört hat. Von dem, was wir von ihm lesen in der Bibel, scheint er ein Profi in Beziehungsevangelisation gewesen zu sein. Und das zeigt uns einmal mehr, nein, es sind nicht immer die großen Prediger. Es sind oft die Leute auch der zweiten Reihe, die ganz wichtige Hintergrundarbeit tun, um gezielt zu Leuten, an Leute ranzukommen, die vielleicht ein Prediger so gar nicht rankäme. Ja, die dann auch Leute zu Jesus führen können. Und vielleicht wusste der Philippus das und deswegen ging er zu Andreas und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus. Vielleicht dachten sie noch drüber nach, was wollen die Griechen wohl, warum wollen die jetzt eigentlich Jesus sehen? Was war denn das? Vielleicht doch ein Wunder? Vielleicht wurden sie durch die Tempelreinigung motiviert, das muss man nämlich wissen, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen war auf dem Esel, fand noch eine zweite Tempelreinigung statt, wo er dann letztlich Jesaja 56 zitierte. Und da heißt es, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Ein Bethaus für alle Völker. Wo die Heiden nun gemerkt haben, Mensch, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Messias, wenn selbst andere Nationen, ja sogar Leute aus anderen Religionen angesprochen, ja eingeladen sind, ihn zu hören, ihm Glauben zu schenken. Sie gehen zu Jesus und sie finden ihn und er nimmt sich Zeit, hört sich das an und er antwortet in Vers 23, allerdings sehr unerwartet. Jesus antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Was will Jesus damit? Warum sagt er nicht, bringt doch einfach die Griechen zu mir? Es ist Zeit, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Geht noch weiter in Vers 24. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Die Stunde ist gekommen, die Stunde der Wahrheit, die eingangs angeschrieben war. die Jünger erweiterten, dass es jetzt vielleicht losgeht, dass die Anhängerschaft größer wird, dass auch Leute aus anderen Nationen dazukommen, dass Jesus sein Reich baut. Sie haben es schon beim Einzug von Jerusalem gedacht. Und ein paar Tage später haben sie gehofft, dass jetzt vielleicht auch diese Prophetie aus Jesaja Wirklichkeit wird. Was soll denn sonst mit Verherrlichung gemeint sein? Was Großes, Wunderbares. Was meint Jesus damit? Ja, vielleicht meint er damit, der Sohn des Menschen wird verherrlicht, weil nun auch die Heiden ihn suchen. Aber mit der Stunde der Wahrheit ist die Stunde des Kreuzes gemeint. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Dass auch Menschen aus anderen Nationen erkennen, er ist der Messias. Und unterm Kreuz hat es ja auch ein Heide begriffen. Ein römischer Hauptmann. Doch die Jünger werden das wahrscheinlich noch nicht so verstanden haben. Warum spricht ihr Meister jetzt vom Sterben? Wieder so ein Gleichnis. Es ist Zeit, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wieder spricht ihr Meister in Rätseln. So viel scheinen sie zu verstehen. Er will ihre Euphorie etwas bremsen. Er will ihnen deutlich machen, unter meiner Herrschaft werden nicht massenweise Erfolge gefeiert. Das wahre Leben bedeutet, den Tod des eigenen, ich-zentrierten Lebens. Den Tod des eigenen, ich-zentrierten Lebens. Deswegen sagt er in Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das gilt bis heute so. Ne? Ein Leben als Christ bedeutet Selbstverleugnung. Meine Wünsche ordne ich Jesus unter. Meine Pläne, meine Vorstellungen vom Leben. Manchmal vielleicht auch nur von dem vor mir liegenden Tag. O Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Oder o Heiland, fülle meine Wünsche. Nee, o Heiland, fülle meinen Tag, dass er dir Früchte bringe. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, aber dann bringt es viel Frucht. Und wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es bewahren. Das bringt Frucht. Erst dann kann ich richtig als Mensch leben. Vorher ist das kein Leben, vorher ist das mehr so ein vor mich hin vegetieren, ein Leben ohne Gott. Ich lebe vielleicht von Tag für Tag, es sind auch schöne Sachen dabei. Aber wenn ich nicht weiß, dass Jesus mein Leben segnet und dass da Frucht für die Ewigkeit dabei sein muss, damit es wirklich ein sinnvolles, erfülltes Leben ist, greift es zu kurz. Vers 26, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jesu Leiden steht nun unmittelbar bevor. Man könnte sagen, ja, die Stunde der Wahrheit, Passionszeit extrem. Kennt ihr solche extremen Phasen und Situationen? Rein äußerlich steht Jesus jetzt vor dem großen Durchbruch. Jetzt geht hier so ein bisschen das Elektronikgewitter los. Ganz ruhig. Seid ihr noch da online? Ich lächle einfach mal in die Kamera und in die Runde. Manchmal hilft auch so ein Lacher, um das allgemein ein bisschen da aufzulockern. Passionszeit, ein ernstes Thema. Und ich meine, wir kennen das vielleicht, wenn wir unmittelbar vor einer großen Herausforderung stehen. Ein ganz entscheidendes Gespräch, wo ich weiß, das wird jetzt entscheidend. Da werden Weichen gestellt, Es kann sein, dass womöglich eine Freundschaft zerbricht. Es kann sein, dass ich meinen Job womöglich verliere oder bekomme. Ja, oder einfach nur kleiner. Es kann sein, dass das Essen nicht gut wird. Das darf jetzt aber unter keinen Umständen schlecht werden, das Essen, weil ich einen Besuch erwarte und ich möchte dem Freude bereiten. Und das soll richtig werden. Deswegen ist das jetzt entscheidend, dass ich jetzt in den nächsten halben Minuten die Milch nicht überkochen lasse. Dass ich jede Sekunde sinnvoll ausnutze. Gerade wenn noch nebenbei so viele andere Tätigkeiten laufen, die auch wichtig und extrem bedeutsam sind. Oder die großen Klassenarbeiten. Vielleicht wünschen wir uns da auch, dass uns aus dieser Stunde geholfen wird. Oder dass es gut werden mag. Bei Jesus war das viel krasser. Noch krasser, sagen wir es mal so. Es ging um Leben und Tod. Um das Tragen der Schuld der gesamten Welt. Und um das Aushalten der gesamten Bosheit, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Da ist selbst das, was sich knapp 1000 Kilometer von uns entfernt zuträgt, nichts dagegen. Okay, Jesus weiß auch, er wird es schaffen. Er ist ja der Sohn Gottes, aber er ist eben auch Mensch. Und er lebte in der Herrlichkeit des Vaters. Und er hat sie verlassen und jetzt, ja, war eben wieder von diesem Begriff die Rede Herrlichkeit. Die Stunde ist da, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ja, es geht nicht ohne den Weg zum Kreuz. Und das wird Jesus einmal mehr bewusst. Und den Jüngern ist das vielleicht noch nicht so ganz bewusst. Aber Jesus merkt es und der Kampf geht wahrscheinlich schon hier los, nicht erst in Gethsemane. Hier stehen die vielen Leute, die ihn schon jetzt zum König machen wollen. Hier sind die Heiden, die im Begriff stehen, an ihn zu glauben. Er könnte hier und heute schon Geschichte schreiben. Aber das Kreuz, das haben sie nicht mit einkalkuliert. Sie wollen ihn ohne das Kreuz. Das Kreuz, das will doch keiner, das war ein Denkmal, ein Mahnmal der Schande, wenn man so will. Es war wirklich etwas Schreckliches, etwas, wo man als verflucht galt. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt, so heißt es 5. Mose 21. Und der lange Weg dahin. Und Paulus, möglicherweise ist Paulus, vielleicht ist es auch jemand anders, man weiß es nicht genau beim Hebräerbrief. Da heißt es dann über Jesus, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, wir sehen ihn durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte, durch Leiden vollendet. Die Stunde der Wahrheit. Herrlichkeit und Leiden zusammen. Das passt für uns Menschen nicht. Was soll das mit Gottes Gnade zu tun haben? Kann sie denn nicht ein bisschen anders aussehen? Ja, und Jesus sagt in Vers 27, jetzt ist meine Seele erschüttert, voll Unruhe. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch genau darum bin ich in diese Stunde gekommen. So wie uns manche schwere Situationen begegnen, wo wir wissen, wir müssen da jetzt durch und niemand anders als ich kann das jetzt durchleben, so wusste Jesus, ja, ich bin in diese Stunde gekommen. Genau ich als der Sohn Gottes, der jetzt in die Presse springen muss, um den Weg zum Vater wieder frei zu machen. Wer kann sich schon Leiden vorstellen? Wir können uns ja vorstellen, auf dies und das zu verzichten, oder? Ist zwar schwer in einer Zeit, wo so viel zur Verfügung steht, wo man oft nur einen Mausklick braucht, um was zu bestellen, aber einen ehrenhaften Posten aufzugeben, das kriegen wir vielleicht noch hin. Auf einen freien Tag zu verzichten, vielleicht auch noch. Ist unangenehm, geht aber vielleicht auch noch. Manche von uns mussten wahrscheinlich auf den Urlaub verzichten in den letzten 24 Monaten. Aber bitte nicht Folgendes. Bitte nicht allzu viel leiden. Bitte, Herr, nimm mir nicht mein Liebstes und lass mich nicht qualvoll am Ende dahin siechen und sterben. Bitte nicht. Ja, könnte ich unterschreiben. Und doch werden hier Herrlichkeit und Leiden miteinander in Verbindung gebracht. Und da bin ich froh, dass wir Glaubensväter und Mütter haben, die Sätze gebildet haben, die uns Trost geben. Ich möchte uns einen Satz mitgeben, den die Älteren unter uns wahrscheinlich schon kennen. Mein Gott, ich bitte dich durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Mein Gott, ich bitte dich durch Christi Blut, und das heißt, durch das, was Jesus getan hat, durch seinen Sieg über den Tod, mach's deshalb auch mit meinem persönlichen Ende gut. Das muss ich nicht erst beten, wenn ich älter bin. Ole Hallesby hat diesen Satz geprägt. Und das heißt, dass es ganz ohne Leiden nicht geht. Wenn schon der Sohn Gottes selbst durch Leiden vollendet worden ist, kann es auch uns als Christen nicht ganz erstarrt bleiben. Denn Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir. Nochmal einen Vers zurück. Wer mir dienen will, der folge mir nach, wo ich bin. Und da, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird mein Vater ihn ehren. Ihr dürft euch einen Gedanken mit nach Hause nehmen, wo euch vielleicht aus eurer persönlichen Biografie jemand einfällt, der Schweres hat durchmachen müssen, der gelitten hat oder die gelitten hat und durch dieses Leiden positiv verändert worden ist. Fällt euch da jemand ein aus eurem Leben, wo ihr merkt, die Person hat ordentlich gelitten und sie ist dennoch positiv verändert worden? Vielleicht kann sie sogar sagen, ja, Gott hat mich durch dieses Leiden hindurchgetragen. Ich kenne nicht viele solche Leute. Aber von Einzelnen habe ich gehört und das ist sehr ermutigend. Ja, wir kommen zum letzten Vers. 28. Jesus sagt, Vater, verherrliche meinen Namen. Verherrliche deinen Namen. Deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Selbst im Angesicht des Todes, einige Stunden vor Gethsemane, ist es ihm wichtig, dass Gottes Name verherrlicht wird und nicht er selbst im Mittelpunkt steht. Das macht den Sohn Gottes aus, im Angesicht der höchsten Extreme Gott zu verherrlichen, ihm die Ehre zu geben. Ja, und gerade in dieser Fastenzeit, die sich langsam dem Ende neigt, ja, üben, denke ich, manche von uns so auf das eine und andere zu verzichten. Selbstlosigkeit zu üben, das ist so schwierig. Das ist unpopulär geworden. Und das Leiden und Leben Jesu zeigt uns, wie sehr uns diese Selbstlosigkeit abhanden gekommen ist und wie viel wir daraus gewinnen können. Jesus dachte nur an Gottes Ehre und an die Erlösung der Menschen. Ja, die Stunde der Wahrheit. Das heißt, wenn wir sie mit Jesus anzielen, Verzicht bedeutet Gewinn. Verzicht bedeutet Gewinn. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann heißt Verzicht ganz oft Gewinn. Weil ich weiß, dass er mich beschenken kann. Mir fällt dieses Bild ein, dass ein kleines Mädchen einen Teddybären hat. Und Jesus sagt, komm, gib es mir. Und das Mädchen sagt, nee, ich habe das doch so gern, mein Kuscheltier, das ist doch mein Lieblingskuscheltier. Und der Betrachter dieses Bildes sieht, dass Jesus hinter seinem Rücken einen ganz, 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 ganz großen Teddybären hat und sagt, ich möchte diesen großen Teddybären geben. Aber das Mädchen sieht das nicht. Und dieses sich darauf einzulassen, Selbstlosigkeit zu üben, weil Jesus mir noch viel mehr geben will, egal wie meine Situation jetzt aussieht. Und so schwer es Jesus fiel, durch das Leiden zu gehen, hat er dennoch gesagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Und Gott stellt sich dazu und sagt, jo, ich habe ihn verherrlicht und ich will es wieder tun. Nämlich, wenn das Ganze vorbei ist, in der Auferstehung. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, das ist auch irgendwie ein komplizierter Text. Manchmal reagierst du so anders, als wir uns das vorstellen. Aber wir merken auch einmal mehr eine menschliche Seite, dass es dir auch an die Substanz ging. Und großes Leiden auf dich zukam und dir dennoch die Ehre Gottes so wichtig war. Herr, hilf uns, diese Selbstlosigkeit selber irgendwie einzuüben. Wir können das nicht. Wir brauchen dich. Und wir brauchen dich nicht nur in Extremsituationen, auch in unserem ganz normalen Alltagswahnsinn. Danke, dass du da bist. Amen.